Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir starten mit einer Quizfrage und ihr könnt sie ja sogar mitlesen. Marlene bestellt einen Kaffee. Raphael bestellt einen Champagner. Laila bestellt einen Basil Smash. Die Frage ist, was bestellt Maximilian? A, einen Caipirinha, B, einen Gin Tonic, C, Latte Macchiato oder D, einen Pfefferminztee? Wer es weiß? Wer es weiß, meldet sich und darf sagen. Da hinten weiß es jemand. Sehr gut. 30 Sekunden Zeit eigentlich, aber hier hat es jemand noch schneller als in 30 Sekunden rausgekriegt. Was ist die Lösung?
A.
Und warum?
Die Vokale in der Reihenfolge.
Ja, ein bisschen genauer bitte.
Marlene, A-E-E, Kaffee, A-E-E, Raphael, A-A-E, Champagner, A-A-E und so weiter.
Sehr gut, genau das ist die Lösung. Man muss genau hinschauen und man kann dann etwas sehen. Gibt leider keinen Preis. Ist eine Originalfrage aus einer Fernsehshow. Da gab es dann einen Preis dafür. Aber hier bei uns leider nicht. Aber die Frage in der Fernsehshow war auch immer, und deswegen habe ich diese Frage übernommen. Da sagt der Moderator immer wieder, was hast du gesehen? Guck genau hin, die Antwort steht eigentlich schon in der Frage drin. Und so geht es bei uns heute nicht um so eine Quizfrage. Sondern bei uns geht es um die Frage, was hast du gesehen in der Geschichte von Abraham und Isaak? Denn da muss man auch genau hinschauen und dann sieht man, was eigentlich schon die ganze Zeit dastand, wo man aber erstmal nicht drauf kommt. Ich sage es euch gleich am Anfang, das Wichtigste, was man an dieser Geschichte sehen kann, ist, dass Gott sieht. Das ist nämlich das Fazit der Geschichte, was ja ausdrücklich so dasteht. Abraham nannte diese Stätte, der Herr sieht. Gott sieht. Das ist das Fazit. Deswegen wird dieser Ort so benannt. Und jetzt, wenn man einmal damit angefangen hat, genau darauf zu achten, dass es hier ums Sehen geht, dann fallen einem die vielen Stellen auf, an denen jemand etwas sieht oder vielleicht auch nicht sieht. Fast wie bei diesem Quiz, wo man hinterher sagt, oh Mann, warum habe ich das nicht gleich gesehen? Die Vokale in dieser Reihenfolge, steht doch alles da. Und es geht nämlich gleich los in Vers 1. Gott spricht Abraham an und Abraham antwortet, Hineni auf Hebräisch, das heißt, hier bin ich, aber wörtlich übersetzt, siehe ich. Das heißt, es geht gleich ums Sehen. Gott, sieh mich an, hier bin ich. Gott spricht Abraham an und Abraham versteckt sich nicht, sondern sagt gleich, du kannst mich sehen. Hier bin ich bin da, sieh mich. Hier stehe ich bin bereit zu hören und ich bin bereit zu tun, was du sagst. Und übrigens, es gab vorher jemanden, der anders reagiert hat. Und das war Adam. Gott sucht Adam im Paradies und fragt Adam, wo bist du? Aber Adam hat sich versteckt, anders als Abraham. Abraham sagt, siehe, hier bin ich, man kann alles sehen, ich stehe da und ich stehe dir zur Verfügung. Und zwei weitere Male sagt Abraham das. In Vers 7, als Isaak ihn anspricht, da antwortet Abraham auch zu seinem Sohn, Hineni, hier bin ich, du siehst mich doch, mein Sohn, hier bin ich und bin für dich da. Dazu sage ich gleich was. Und in Vers 11 nochmal. Der Engel brüllt Abraham geradezu an, stopp Abraham, lass das. Und da antwortet Abraham wiederum, Hineni, siehe, hier bin ich. Und fangen wir nochmal von vorne an zu lesen, dann entdecken wir in Vers 4, dass es heißt, am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und er sah die Stätte von ferne. Er hebt die Augen auf und er sieht diesen Ort, den er dann benennen wird, der Herr sieht. Und die Frage ist, was siehst du, wenn du die Augen aufhebst? Vielleicht hebst du deine Augen auf und nimmst nur das Schreckliche wahr und siehst nur den Ort, an dem Schlimmes passieren soll. Vielleicht bist du noch ganz irritiert von diesem Auftrag, den Abraham da bekommen hat. und siehst nur das Grausame an dieser ganzen Geschichte. Vielleicht kannst du mir noch nicht glauben, wenn ich sage, darum geht es nicht. Natürlich, das ist das, was uns zunächst in die Augen fällt und was uns irritiert oder vielleicht sogar abschreckt. Aber in der Geschichte geht es eigentlich nicht um die Grausamkeit Gottes, ganz im Gegenteil. Es geht erstmal ums genaue Hinsehen und letztlich dann um die Liebe Gottes. Und deswegen schauen wir nochmal genau hin, damit, wenn wir die Augen aufheben, wir nicht nur das Schreckliche sehen und die Geschichte vielleicht allzu schnell weglegen und sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben, der sowas fordert. Schauen wir nochmal genau hin. Und was sagt Abraham zu seinen Knechten? Er sagt, bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Da sind manche, die lesen diesen Satz und sagen, was für ein Lügner dieser Abraham ist. Die glauben ihm nicht und halten ihn für jemand, der seinem Sohn hier was vormachen will. Ja, von wegen wieder zu euch zurückkommen. Abraham kommt vielleicht wieder zurück, aber Isaak doch nicht. Abraham weiß doch genau, was da oben passieren wird, was er vorhat, warum er das Messer schon in der Hand hält. Aber ich glaube, Abraham sagt es ganz zu Recht. Er sagt es aus Überzeugung. Abraham sagt, wir werden beide wieder zu euch zurückkommen. Und ja, schaut doch mal hin, genauso wird es sein. Abraham hat von vornherein damit gerechnet, dass sie beide wieder zurückkommen. Und wenn Abraham zu Isaak sagt, im nächsten Vers 8, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, sagen manche wieder, jetzt er lügt seinen Sohn schon wieder an, er wiegt ihn in falscher Sicherheit. Aber wieso denn? Wieso denken wir das von Abraham? Ich sage, Abraham ist fest davon überzeugt, dass es wirklich so kommen wird, dass Gott sich wirklich noch ein echtes Opfertier ersehen wird. Und so kommt es, Gott ersieht sich ein Schaf zum Brandopfer. Und übrigens in diesem Wort, Gott ersieht sich ein Opfertier, merkt ihr was? Da steckt ja wieder das Wort Sehen drin. Deswegen sage ich, es geht ums Sehen, ums Erkennen. Es kommt darauf an, was wir sehen. Vor allem aber kommt es darauf an, was Gott sieht. Und Gott sieht hier einen Abraham, der bereit ist, gleichzeitig loszulassen und gleichzeitig zu vertrauen. Zum Schaf sage ich gleich noch was. Aber erstmal die Sache, auch heute noch im Orient und damals erst recht, da war der älteste Sohn eines Mannes gar keine getrennte Persönlichkeit vom Vater. Da galt der Sohn wie der Vater. Da war es sozusagen der Vater selbst, die vollständige Repräsentation. Und wenn Abraham jetzt bereit ist, seinen Sohn dahin zu geben, in echt, ist er bereit, sich selbst dahin zu geben, sein eigenes Leben loszulassen. Alle seine Träume aufzugeben und sich selbst zu opfern, alles, was ihm wichtig ist. Es geht nicht darum, ein grausamer Vater tötet jemand anders, der getrennt von ihm ist, sondern es geht darum, er gibt sich selbst hin mit allem, was sein Leben ausgemacht hat, mit all seinen Hoffnungen. Und natürlich, heute fragen wir, wie kann ein Vater so grausam sein, dass er es überhaupt in Betracht zieht, sein eigenes Kind zu töten. Aber das ist nicht die Pointe der Geschichte, das ist eher das Zeitgebundene, sondern es kommt auf die Frage an, wie groß muss das Vertrauen von Abraham gewesen sein, dass er es Gott zugetraut hat, ihm nochmal einen Sohn zu schenken, falls er den ersten opfern muss. Denn eigentlich, und auch wiederum gilt, wer sich genau das Blatt angeschaut hat, hat es schon entdeckt, nämlich gleich vorne drauf. Eigentlich stellt gar nicht Gott den Abraham auf die Probe, sondern umgekehrt. Abraham stellt hier Gott auf die Probe. Na klar, in Vers 1 und dann nochmal in Vers 16, da steht es schon so, und Gott versuchte Abraham. Das stimmt natürlich auch. Aber eben auch umgekehrt, und das ist die Pointe der Geschichte. So sehr vertraut Abraham auf die Verheißung Gottes, dass er sagt, okay, dann will ich mal sehen, wie Gott sein Versprechen wahrmacht. Gott hat mir versprochen, ich werde zahlreiche Nachkommen haben. Gott hat es mir zugesagt, mehrmals, und hat sich dafür verbürgt, aus meinen Nachkommen wird ein großes Volk werden. Und aus meiner Nachkommenschaft wird die ganze Menschheit gesegnet werden. Und wenn Gott mir das versprochen hat, dann wird er es auch halten. Wenn er das gesagt hat, dann wird es so sein. Und ich dachte, er tut es durch Isaak. Aber wenn er jetzt doch einen anderen Weg hat, da will ich mal sehen, was Gott sich einfallen lässt, wenn ich jetzt tue, was er fordert. Deswegen sagt Abraham hier eigentlich, ich fordere Gott heraus, indem ich auf ihn höre und seinen Auftrag ernst nehme, nehme ich auch seine Verheißungen ernst. Ich lasse alles los, was er mir gegeben hat, und halte trotzdem an der Verheißung fest, dass er mich und meine Nachkommen segnen wird. Also wenn es jetzt so kommt, wie er mir aufgetragen hat, dass ich Isaak töten soll, dann wird er mir etwas anderes geben müssen. Dann packe ich ihn fest bei seinen Verheißungen und sage ihm, dann zeig mir, was du stattdessen drauf hast. Du bist Gott, du hast es mir versprochen und du wirst es halten. Und ich bin gespannt, wie. Er ist Gott, er hat sich darauf verpflichtet, er lügt nicht, er wird es tun. Abraham stellt hier Gott auf die Probe. Was hast denn du noch drauf? Du hast in uns in so hohem Alter einen Sohn geschenkt. Und wenn er nicht der Träger der Verheißung sein soll, jetzt also doch nicht, was dann? Hast du da noch was Größeres? Dann zeig's mir, Gott. Abraham stellt Gott auf die Probe. So lautet das Motto über diesen Gottesdienst. Abraham stellt Gott auf die Probe und denkt sich, was wird Gott tun, wenn Isaak tot ist? Aber eigentlich rechnet er gar nicht damit, dass es so kommt. Er sagt sowohl zu seinen Knechten als auch zu Isaak, Gott wird sich ein Schaf ersehen, und dann werden wir beide wieder herunterkommen. Und jetzt sagen manche, hat Abraham diesen Auftrag also einfach so geschluckt? Hat er denn gar nicht mit Gott gehadert? Es steht doch nichts da. Ja, es steht zwar wirklich nichts da, aber eine alte jüdische Tradition sieht gleich in Vers 2 einen Dialog zwischen Abraham und Gott versteckt. Wir kennen doch Abraham als jemanden, der gerne mit Gott diskutiert, der sich nicht alles so gefallen lässt. Und man sagt in dieser alten Tradition, dass Abraham auch hier mit Gott diskutiert hat. Und zwar so: Gott, nimm deinen Sohn. Abraham, welchen? Ich habe zwei Söhne, Ismael und Isaak. Gott, deinen einzigen. Abraham, der eine ist der einzige seiner Mutter und der andere ist der einzige seiner Mutter. Gott, den du liebst. Abraham, ich liebe beide. Gott, Isaak. Und dann ist der Auftrag erst klar. Jetzt muss es Abraham klar sein. Und er stellt Gott auf die Probe, dadurch, dass er jetzt, nach diesem Gespräch mit Gott, doch tut, was er gehört hat. Und deswegen steht Abraham also, so heißt es dann gleich hier, früh morgens auf. Und übrigens, von Abraham heißt es in der Bibel genau zweimal, dass er früh morgens aufsteht. Einmal hier, als er alles vorbereitet, um mit Isaak vorzugehen, und einmal in 1. Mose 21, Vers 14, als er Hagar und Ismael fortschickt. Beide Male geht es darum, dass er denkt, er muss sich von seinem Sohn trennen. Und nochmal übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Abraham gürtet höchstpersönlich den Esel. Obwohl er Knechte genug gehabt hätte, von den Knechten ist ja auch die Rede, die begleiten ihn ja auch. Und obwohl es wirklich nicht die Aufgabe eines Patriarchen war, den Esel vorzubereiten, zu bepacken, aber dafür war er sich nicht zu schade. Er gürtet höchstpersönlich den Esel, um den Auftrag Gottes auszuführen. Also, Abraham steht früh morgens auf, er gürtet den Esel und 3 Tage sind sie unterwegs. Sie sind unterwegs, und wo es heute ums Sehen gehen soll, fragen wir uns, wird Gott Abraham sehen? Wird er ihn sehen auf diesem Weg, den die da gehen? Wird Gott sehen, wie irritiert Abraham über diesen Auftrag ist? Und wird Gott sehen, wie groß das Vertrauen von Abraham ist? Und wird Gott sehen, dass Abraham bereit ist, alles loszulassen? Ja, und eigentlich, wenn wir uns fragen, wird Gott den Abraham sehen in seiner Situation, fragen wir uns doch zugleich auch, sieht Gott mich? Sieht Gott mich auf meinem Weg, auf meinem Lebensweg? Sieht Gott, wie gerne ich ihm auch vertrauen würde, aber wie ich so vieles einfach nicht verstehe? Sieht Gott, dass auch ich mich aufmache, weil ich meine Hoffnung in ihn setze und seinem Auftrag folgen will, aber der Weg wird mir so schwer, doch auch nicht leichter als Abraham? Und sieht Gott, wie groß meine Fragen sind und ich komme mit der Last nicht klar, die ich zu tragen habe? Und ich frage Gott, warum erlegst du mir so eine schwere Last auf? Und warum sind mein Leid und meine Zweifel so groß? Sieht Gott das? Das ist doch unsere Frage. Sieht Gott mich auf meinem Weg nach Moria? Es geht ums Sehen und wir fragen uns, ob Gott mich sieht. Denn obwohl wir im 21. Jahrhundert nach Christus leben, denken wir manchmal, dass Gott heute noch Menschenopfer fordert. Zwar nicht so, dass wir denken, okay, wir müssen jetzt irgendjemanden töten oder wir werden selbst getötet, aber wir denken sehr wohl, Gott wird uns bestrafen für etwas, das wir falsch gemacht haben. Was glaubt ihr, bei wie vielen Trauergesprächen ich war, wo die Angehörigen gefragt haben, womit hat mein Mann das verdient, dass er so schwer leiden musste oder dass er so früh gestorben ist? Oder womit habe ich das verdient, dass ich mein Kind jetzt begraben muss? Ist das nicht sowas wie ein Menschenopfer? Immer wieder diese Deutungskategorie. Womit habe ich das verdient, dass Gott so etwas Schweres von mir fordert? Das ist doch nichts anderes als eine moderne Formulierung dafür, warum verlangt Gott Menschenopfer? Und vielleicht ist es auch unsere Frage, warum nimmt uns Gott das, was wir lieben? Warum macht er es uns manchmal so schwer? Warum stellt uns Gott auf die Probe? Heute geht es ums Sehen. Und vielleicht sehen wir noch nicht, dass es eben in Wahrheit ganz anders ist. Denn in Wahrheit steht hier die Zuverlässigkeit Gottes auf dem Spiel. Kann Abraham auf die Verheißungen Gottes vertrauen? Und vor allem können wir auf die Verheißungen Gottes vertrauen, trotz allem, was uns den Weg schwer macht? Können wir heute überhaupt glauben? In Wahrheit ist diese Geschichte die Einladung, dass auch wir, wie Abraham, Gott auf die Probe stellen dürfen. Wenn Abraham Gott auf die Probe gestellt hat, können wir ihn auch auf die Probe stellen und sagen, du hast uns doch zugesagt, dass du uns liebst. Du hast mir doch zugesagt, dass du mich begleitest auf meinem Lebensweg. Und wenn du mir das jetzt zumutest, dann will ich sehen, wie du trotzdem zu mir stehst. Dann will ich sehen, dass du es trotzdem zu einem guten Ende bringst. Dann dürfen wir sagen, wie Abraham, Gott, ich verstehe dich nicht und ich bin irritiert, aber ich teste dich, ob du mich durch dieses Schlamassel immer noch durchführen kannst. Zeig mir, dass du es am Ende gut machen wirst. Ich gehe davon aus, dass du aus dieser Lebenssituation trotzdem noch was machen kannst. Zeig's mir, Gott. Ich stelle dich auf die Probe. Ich will's hören, was du mir noch zu geben hast. Ich will's merken. Das war die Einstellung Abrahams und das darf unsere Einstellung sein. Und dann zeigt Gott, dass er Gott ist. Denn die Geschichte geht gut aus. Vergessen wir das nicht. Es ist keine Geschichte von der Grausamkeit Gottes. Es ist eine Geschichte davon, dass Gott durch alles Schlamassel hindurch das Ende gut macht. Auf Gottes Versprechen ist Verlass. Er macht Abraham zu einem großen Volk. Zu einem Volk, durch das alle Völker der Erde gesegnet werden. Also Abraham hebt seine Augen auf und sieht die Stätte und am Ende merkt er, diese Stätte ist nicht die Stätte des Grauens, nicht die Stätte des Todes, sondern das ist die Stätte, an der der Herr sieht. Und so heißt sie deswegen, der Herr sieht und der Herr lässt sich sehen. Wenn das Fazit der Geschichte für Abraham ist, dann ist es auch das Fazit für uns. Dann ist Gott auch bei uns, gerade in allem, was uns belastet. Darum geht es in dieser Geschichte. Denn, wie geht sie weiter? Wir sind ja noch gar nicht bis zum Ende beim Lesen. Gott, er sieht sich ein Schaf. Vorhin habe ich es kurz angedeutet, aber jetzt sage ich was dazu. Gott lässt Abraham einen Widder sehen, der sich da im Gestrüpp verfangen hatte. Gott zeigt sich als Gott, indem er einen Widder erscheinen lässt. Hier ist also ein Widder das Zeichen der Treue und der Gnade Gottes. Und jetzt wird es ja fast ein bisschen lustig. Es sind schon mal merkwürdige Zeichen, die Gott uns gibt. Ein Widder als Zeichen der Treue. Und wer weiß, was für Zeichen er uns gibt als Zeichen der Treue und Liebe und Gnade zu uns. Und gehen wir noch einen Schritt tiefer, bevor wir weitergehen. Ums Sehen geht es. Schauen wir noch mal ganz genau hin. Da ist also ein Widder. Aber dieser Widder befindet sich hinter Abraham. Eigentlich kann Abraham dieses Tier gar nicht sehen, weil Abraham genauso wenig wie irgendjemand von uns seine Augen hinten hat. Sondern Abraham hat seine Augen vorne und trotzdem kann er den Widder sehen, der hinter ihm ist. Und zwar nicht mit seinen Augen. Es geht um mehr als bloße Optik, um viel mehr als das bloße Wahrnehmen mit den Augen, sondern es geht ums Erkennen, dass Abraham sagt, boah, da ist ja das eigentliche Opfertier. Und ich dachte, Isaak wäre es, aber es ist der Widder. Er ist das Opfer. Ja, Isaak, Abraham, siehst du es jetzt endlich? Und die Frage ist, hätte er es denn vorher erkennen können? Und wiederum ein kleiner Ausflug in die jüdische Tradition. Die sagt, ja, denn das hebräische Wort, das hier steht und das übersetzt ist mit opfere deinen Sohn als Brandopfer. Dieses Wort für opfern heißt eigentlich erstmal nur, bringe ihn hinauf. Auf Hebräisch steht wörtlich da, bringe deinen Sohn hinauf. Die Grundbedeutung heißt etwas von unten nach oben schaffen. Und dieses Wort wird dann auch für den Vorgang des Opfers verwendet, weil man ein Opfertier auf den Altar oben drauflegt, von unten ihn hochnimmt und drauflegt und weil der Rauch, wenn das Opfertier verbrannt wird, von unten nach oben in den Himmel steigt. Das ist so wie bei dem deutschen Wort zum Beispiel heimgehen. Also die meisten von uns werden heute nach dem Gottesdienst heimgehen, nach Hause gehen. Aber hoffentlich nicht sterben, obwohl wir ja auch manchmal sagen, da ist ein Mensch heimgegangen. Es ist das gleiche Wort, was eigentlich was ganz Harmloses und Normales aussagt, was dann aber auch etwas Drastischeres bedeuten kann. Hochheben bedeutet auf Hebräisch auch opfern. Aber wörtlich heißt es in Vers 2 erstmal, nimm Isaak und führe ihn hinauf auf einen Berg, den ich dir zeigen werde. Und genau das hat Abraham getan. Nur, dass er zwischendurch dachte, er müsste Isaak dort töten. Und ja, es steht noch ein anderes Wort dabei, weswegen man es vielleicht dann doch nicht anders übersetzen kann als opfern. Das stimmt. Aber bleiben wir mal bei der schlichten und einfachen Grundbedeutung, beim ganz simplen, geh mit deinem Sohn auf den Berg und da wirst du sehen, da wirst du erkennen, wie ich es mit dir meine, sagt Gott, nämlich Abraham, ich werde es gut mit dir meinen und du kannst dich wirklich auf mich verlassen. Oben auf dem Berg wirst du es sehen. Also führe deinen Sohn hinauf, mehr nicht. Bring ihn hoch, damit ihr es beide sehen könnt. Und Abraham geht mit Isaak hoch, denkt die ganze Zeit, Gott wird eine Lösung haben und oben sieht er. Weil das der Berg ist, auf dem der Herr sich sehen lässt. Und weil Gott selbst sieht, weil Gott den Abraham sieht. Gott sieht Abraham in seiner Verwirrtheit und in seinem unerschütterlichen Vertrauen. Und deswegen sei dir sicher, Gott sieht auch dich. Mit deinen Zweifeln und mit deinen Fehlern und mit deinen Irrwegen und mit deinen Beschränkungen. Gott sieht dich und er wird es letztlich gut machen. Das ist das Fazit der Geschichte. Und jetzt würde ich schon fast Amen sagen, wenn ich nicht doch noch was hätte. Denn diese Geschichte geht weiter. Sie geht viel weiter. Die Geschichte ist nicht damit erledigt, dass Abraham wieder vom Berg heruntersteigt. Diese Geschichte geht weiter mit all den vielen Juden, die jeden Morgen im Morgengebet beten. Wir aber sind dein Volk, die Angehörigen deines Bundes, die Kinder Abrahams, deines Lieblings, dem du auf dem Berg Moria geschworen hast. Wir sind die Nachkommen Isaaks, seines Einzigen, der auf den Altar gebunden wurde. Das ist die Formulierung des jüdischen Morgengebets, das jeden Tag gesprochen werden soll. Und alle Juden, die das ernst nehmen und jeden Tag so beten, die sehen in Isaak über die Jahrtausende hinweg sehen in Isaak sich selbst, sehen das jüdische Volk. Das Volk, das verfolgt und diskriminiert wurde, gebunden und häufig nicht in letzter Sekunde gerettet. Sie sehen Isaak als Identifikationsfigur für alle Verfolgten, sehen sich selbst in diesem Gebundenen, gebunden aber dennoch in Gott geborgen und dennoch als das Volk, das niemals die Verheißung verlieren wird, auch nicht durch den Tod hindurch. Jetzt könnte ich wieder Amen sagen, aber die Geschichte geht noch weiter. Die Geschichte geht weiter mit einem ganz anderen Opferlamm, das auch sein Holz selbst tragen musste, so wie Isaak, der gesagt hat, hier ist Feuer und Holz, ich trage es, aber wo ist das Opfertier? Und das ist ein Opferlamm, das sein Holz auch selbst getragen hat. Wir werden gleich davon singen. Und da ist es nämlich wiederum ein Vater, der eins ist mit seinem Sohn, nicht nur nach orientalischer Vorstellung, sondern nach der Lehre davon, dass Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind. Dann ist es nämlich wiederum ein Vater, der sich in seinem Sohn selbst gibt und nicht jemand anders schickt, nicht jemand anders opfert, sondern der selbst in diese Welt hineinkommt. Da ist es wiederum ein Vater, der sich nicht zu schade ist, den Esel selbst zu satteln. Ein Vater, der nicht davor zurückschreckt, verspottet und getötet zu werden. So sehr die Bindung Isaaks eine jüdische Geschichte ist und bleibt, so sehr ist sie zugleich auch ein Hinweis auf Jesus, dem der Vater nicht in letzter Sekunde den Tod erspart. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Abrahams Sohn hat er verschont und uns verschont er, weil er eben keine Menschenopfer will, sondern unser Vertrauen. Aber seinen eigenen Sohn und damit sich selbst verschont er nicht. Seht ihr, das ist heute die Frage. Seht ihr es? Nicht die Buchstaben im Getränkequiz, so interessant das war. Aber die Frage heißt, seht ihr Gottes Hingabe in dieser Geschichte? Seht ihr Gottes Erbarmen, wo ihr bisher dachtet, er wäre grausam? Seht ihr Gottes Liebe, wo ihr ihn bisher nicht verstehen konntet und voller Irritation wart? Seht ihr Gottes Führung, wo ihr eben noch irritiert wart und Gottes Wege nicht verstehen konntet? Wir heben unsere Augen auf und sehen Gott und sehen ihn als die Stätte, wo er sich sehen lässt, wo er liebevoll ist, wo er voll Erbarmen ist, wo er sich selber hingibt, nicht als die Stätte, an der er grausam ist. Der Herr sieht, er sieht dich. Und der Herr lässt sich sehen, er zeigt sich. Er zeigt sich in dem Engel, der Abraham das Messer aus der Hand nimmt. Und er zeigt sich in dem Mann am Kreuz, der dein Leid trägt. Siehe, hier bin ich. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.